Ich möchte eure Aufmerksamkeit heute Morgen gleich wieder auf den Galaterbrief richten, Galater Kapitel 5. Das ist heute der zweite Teil über den Wandel im Geist. Galater 5 haben wir so betitelt, im Geist wandeln. Und wir nehmen Bezug auf die Verse 16 bis 25 dort. Der Abschnitt, mit dem wir uns in Galater 5 befassen, ist der primäre Text in der Schrift zum Thema im Geist wandeln. Und das Thema zeigt ein sehr grundlegendes Konzept des Wandelns im Geist auf, aber nicht für das Wandeln an sich. Habt ihr es verstanden? Es zeigt das Konzept, aber nicht das Wandeln an sich. Denn der Gedanke des Wandels im christlichen Leben wird im Neuen Testament sehr häufig angesprochen. Dort ist es ein sehr geläufiger Ausdruck. Und das Wort Wandeln oder Wandeln wird für den praktischen Alltag eines Gläubigen verwendet. Wenn ihr ein zeitgenössisches Synonym für Wandeln sucht, könnt ihr vielleicht Lebensweise dafür verwenden. Die Lebensweise eines Gläubigen, der Wandel des Gläubigen, sein Alltag. Nun, was bedeutet es, wenn man über den christlichen Wandel spricht? Und hier sind ein paar grundlegende, wichtige Dinge, die ich euch zusammengefasst weitergeben möchte. Das Konzept des Wandelns enthält zunächst ein paar allgemeine Gebote. Allgemein, weil sie uns einfach ermahnen zu wandeln. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 2, Vers 12, da spricht es von dem würdigen Wandel, hat Pascal uns ausgelegt. Dann Kolosser 1, 10 spricht auch, damit ihr des Herrn würdig wandelt. Ebenso Epheser 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich der gebunden im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Dreimal also fordert der Heilige Geist uns auf, unserer Berufung würdig zu wandeln. Das sind aber allgemeine Gebote, die sind sehr allgemein gehalten. Es gibt diese allgemeinen Gebote, dass der Gläubige seiner Stellung so gut wie möglich in der Kraft des Heiligen Geistes entsprechen sollte. Zweitens gibt es ergänzend dazu, zu diesen allgemeinen Geboten, einige sehr spezifische Gebote. Spezifische Gebote, wie wir wandeln sollen. Und da geht es darum, dass wir etwas ganz konkret und spezifisch tun sollen. Betrachtet einmal Epheser Kapitel 4, Vers 1. Er sagt dort, wandelt würdig. Und was bedeutet das? An dieser Stelle kann ich euch mal eine ganz kurze Zusammenfassung geben, was es bedeutet, würdig zu wandeln. Ich gebe euch anhand von 11 Punkten, ich liste die nur ganz kurz auf. Erstens, wandelt in Demut. Das ist Vers 1. Zweitens, wandelt in Reinheit. Wandelt in Reinheit. Römer 13, 13 haben wir beim letzten Mal uns angeschaut. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag. Drittens, bedeutet der christliche Lebenswandel, in Zufriedenheit zu wandeln. Das erkennen wir aus 1. Korinther 7, 17. Da ist eine sehr interessante Aussage. Doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Und das spricht von der Zufriedenheit, wenn ihr dort euch den Zusammenhang anschaut. Einfach in Zufriedenheit zu wandeln. Viertens sollen wir im Glauben wandeln. Wir wandeln nicht im Schauen. Wir sehen nicht alles. Wir glauben. 2. Korinther 5, 7. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Fünftens, wir sollen guten Werken wandeln. Auch das ist uns sehr wohl bekannt. Epheser 2, Vers 10. Wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Oder könnt ihr auch Kolosser 1, Vers 10 nehmen. Sechstens sehen wir in Epheser 4, 17, dass Christen anders wandeln sollen, anders wie die Heiden. Wir sollen uns unterscheiden von den Heiden. Siebtens sollen wir abgesondert wandeln. Da denkt ihr, abgesondert, ja, das wissen wir, heilig. Nein, abgesondert. In 2. Thessalonicher 3, Vers 6 gibt es eine gute Illustration, was das bedeutet. Wir reden nicht Absonderung von der Welt, sondern der Absonderung von anderen Christen.
Oh, von anderen Christen? Nanu, kann das sein? Ich dachte, wir sondern uns nicht ab. Doch.
Es gibt Zeiten, wenn ihr euch von anderen Christen absondern sollt. 2. Thessalonicher 3, Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, das ist keine Option, das ist ein Gebot, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. In Vers 11 sagt er, wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnützige Dinge treiben. Das ist eine gute Illustration eines unordentlichen Schlendrians, von denen ihr euch absondern sollt, wenn sie in Sünde leben. Sie brauchen dann Korrektur. 8. Ihr sollt in Liebe wandeln. Haben wir heute Morgen davon gesprochen. Epheser 5,2, auch im Hauskreis haben wir darüber gesprochen, am Donnerstag. Epheser 5,2, wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst dargegeben hat, als ein Schlachtopfer, als Darbringung und Schlachtopfer für Gott. 9. Wir sollen im Licht wandeln. Das ist Vers 8, auch im Epheser 5, Vers 8, im Licht wandeln. Denn Epheser 5 und Vers 15, 10. Ihr sollt in Weisheit wandeln. Spricht von Präzision, von vorsichtigen Wandeln, von Zeitauskaufen und solchen Dingen. Könnt ihr euch dort den Zusammenhang durchlesen. Und dann 3. Johannes 4, 11. Sollen wir in der Wahrheit wandeln. Da drückt Johannes das aus. Er sagt, ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in Wahrheit wandeln. Und er hat sich gerade darüber gefreut, dass Gaius das so getan hat davor. Ich sage euch, das kann ich sehr wohl nachempfinden. Als Lehrer empfinden wir, als Hirten empfinden wir das nach. Wenn ihr in der Wahrheit wandelt, dann ist das eine riesige Freude für uns. Wir finden also hier zunächst einmal allgemeine Gebote, einfach zu wandeln, und dann spezifische Aussagen über die christliche Lebensweise. Und jetzt sagt ihr vielleicht, oh, das hört sich alles schön und gut an, das sind Gebote und das sind Grundsätze, und die da stehen und ich lese sie. Aber wenn du so wie ich bist, ist es gut, Zugang irgendwie zu diesen Dingen zu bekommen. Es ist schön zu sagen, das ist gut, aber ich brauche etwas, das konkreter ist. Etwas, das mehr physisch ist, an dem ich mich festklammern kann, woran ich mich orientieren kann. Und rate mal was, der Heilige Geist hat das geahnt, dass wir diese Frage stellen würden. Schlagt einfach mal Philipper 3 und Vers 16 auf. Philipper 3, Vers 16. Dort heißt es, doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Und er sagt hier, wir sollten gemäß dem wandeln, was wir gelernt haben. Und wir haben diese grundlegenden Wahrheiten gelernt. Und alles, was ich euch gerade erzählt habe, haben wir bestimmt an anderen Stellen gelehrt und in Bibelstunden und was weiß ich, in Hauskreisen und so weiter. Und deshalb gehen wir auch nicht näher darauf ein in diesem Moment. Ihr müsst jetzt also nach diesem Vorbild wandeln. Und als Vorbild im Wandeln haben wir auch gottesfürchtige Männer und Frauen aus der Schrift. Wir haben Paulus und wir haben natürlich unseren Herrn Jesus Christus. Aber natürlich könnt ihr nicht von euch allein so wandeln, wie ich das gerade gesagt habe. Das könnt ihr nicht. Deshalb wohnt Gott in euch und er, hört mal gut zu, er wandelt in euch. Ihr müsst lediglich Schritt halten. So steht es im Wort und das führt uns zurück zu Galater Kapitel 5 und zum Wandel in der Kraft des Geistes. Im Griechischen nennt dieser Fall sich der Instrumentalis. Wandelt im, durch den Geist. Nicht wie Henoch, wir wandeln mit Gott. Ihr könnt nicht mit Gott wandeln. Ihr könnt nicht dahin gehen, wo Gott hingeht. Wenn ihr das tätet, könnt ihr nicht wieder zurückkommen. Ja? Wir können nicht mit Gott wandeln, sondern er wandelt in uns. Im neuen Bund wandelt Gott in euch. Wo auch immer ihr also seid, da ist auch er. Und er lebt die Christusähnlichkeit, die er sich wünscht, durch euch. Das ist wirklich eine fantastische Angelegenheit. Und das ist wirklich der Schlüssel im Neuen Testament. Hier schließt sich der Kreis. Wir sind wieder direkt am Anfang. Also schlagt eure Bibeln bei Galater 5 auf, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und die Anordnung dort ist eigentlich relativ einfach. Dort heißt es, wandelt im Geist. Mit anderen Worten, haltet einfach Schritt mit Gott, der in euch wirkt. Ein einfaches Konzept. Der Geist des allmächtigen Gottes in uns. Er lebt und wandelt und wir können würdig wandeln, indem wir in seiner Macht, in seiner Kraft und unter seiner Führung wandeln. Wenn es in Galater 5 in der Bibel also heißt, wir sollen im Geist wandeln, bedeutet das jetzt vielleicht etwas mehr für euch, weil ihr versteht, wir müssen auch konkret spezifisch wandeln, so wie ich gesagt habe, in Liebe, in Demut und so weiter. Aber passt gut auf. Alles ist dem Christen in seinem würdigen Wandeln schließlich möglich, weil der Geist Gottes in uns ist und er jeden Schritt macht. Wir müssen lediglich in seiner Energie handeln und an seiner Seite bleiben. Geht in seiner Kraft an seiner Seite und er wird uns Christus gleich machen. Das ist unser Wunsch. Und ihr könnt natürlich auch legalistisch in der Ecke sitzen und da rumgrunzen und versuchen, das alleine zu schaffen, aber das werdet ihr nie schaffen. Und das versucht Paulus uns durch den Galaterbrief zu vermitteln, dass ihr durch euer Leben, durch Legalismus niemals die Gerechtigkeit Gottes bewirken könnt und niemals erlangt. Das Gesetz kann euch weder retten, es kann euch weder bewahren, noch kann es euch heiligen. Der Geist Gottes rettet euch und gibt euch Sicherheit durch sein Siegel. Der Geist Gottes heiligt euch und das geschieht nicht durch eure Werke. Ihr wurdet durch Gnade errettet, heißt es in Römer 5,1 und ihr steht weiterhin in Gnade. All das ist ein göttliches Werk. Ihr habt eure Rettung nicht von außen. Ihr könnt sie nicht durch externe Werke bewahren. Ihr braucht nichts vom Gesetz, weil ihr Gott habt, der in euch wohnt. Ihr braucht keine äußerlichen Rituale, wenn ihr den in euch lebenden Heiligen Geist habt, der in euch wandelt. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit jetzt wieder auf Galater 5 richten, dann ist der unmittelbare Schriftzusammenhang der, dass Paulus reagiert. Das ist eine Reaktion von Paulus auf die Judaisierer. Paulus erschien auf der Bildfläche und sagte, Christen müssen nicht unter einem von externen Gesetzen geprägten System leben. Ein Christ muss sich nicht an den Glauben festhalten, dass das, was er nach außen hin tut, in Wirklichkeit Gottes Segen bringt. Versteht ihr das? Wisst ihr, das ist es, was wir so oft in Bezug auf den alttestamentlichen Zehnten in der Gemeinde sehen. Oder nicht, wenn es auch nicht hier ist, aber wir hören das sehr häufig. Wenn jemand seine 10% in die Gemeinde gibt, meint er, er hätte Gottes Segen irgendwie damit erkauft. Aber das ist lächerlich. Wir stehen nicht unter diesem Gesetz. Also denkt niemals, weil ihr 10% gegeben habt, ist Gott irgendwie da oben und sagt, oh, Hans hat seine 10% gegeben. Oh, wir machen ja mal einen Haken dahinter. Er hat seine Aufgabe erledigt. Nein. Für manche bedeutet, dass wir 50% geben. Für manche bedeutet, dass es weniger ist. Es geht vielmehr darum, dass wir auf den Geist Gottes reagieren, der uns von innen heraus dazu motiviert zu geben, statt irgendwie auf unser Kontostand zu schauen und sagen, oh, naja, so viel. Nein, wir regieren auf den Geist Gottes. Aber das ist der Bereich, in dem häufig viele sehr legalistisch sind. Überlegen, gebe ich nach dem Brutto- oder Nettogehalt, wo komme ich besser bei weg? Okay. Wir erwerben uns nicht Gottes Gunst. Wir wachsen nicht geistlich, indem wir einen externen Verhaltenskodex einhalten, sondern indem wir auf die Weisung des Heiligen Geistes reagieren. Und in unserem Text tauchte Paulus auf und sagte, die externen Gesetze seien nicht mehr nötig. Und die Judaisierer, die waren natürlich entsetzt. Die haben gedacht, ach du Schreck, was passiert denn jetzt? Wenn man das jetzt entfernt, dann wird die Sünde nicht mehr im Schach zu halten sein. Ihrer Meinung nach war das Gesetz der Damm, der die Sünde davon abhielt, auszubrechen. Und sie meinten, die Leute unter dem Gesetz, die die Strafe für das Gesetz kannten, würden Sünden von den Sünden zurückschrecken, weil sie die Strafe nicht wollten. Das stimmte, das war so. Als Paulus also kam und Freiheit predigte, als er sagte, ihr seid frei in Christus, ihr habt diese großartige Freiheit, ihr braucht das Gesetz nicht mehr, da fasten die Judaisierer sich einfach an den Kopf und sagten, oh weia, Moment mal, wenn du das tust, wenn du das Gesetz beseitigst, dann gibt es nichts, was die Sünde aufhält. Und das war der Punkt, an dem Paulus einfach auftauchte und sagte, nein, das, was die Sünde in Schacht hält, hat sich jetzt nach innen verlagert. Der Heilige Geist ist derjenige, der die Sünde in Schach hält. Und er ist derjenige, der die Sünde bzw. uns in Schach hält und zügelt. Er ist derjenige, der läutert und der unser Gewissen wehrt, der uns einschränkt und das gottesfürchtige Leben in uns hervorbringt. Und das Externe ist unwichtig. Und glaub mir, der Heilige Geist wird sehr viel erfolgreicher darin sein, die Sünde in Schach zu halten, als dass das Gesetz je war. Das Gesetz veranlasste die Menschen nur aus Angst zur Unterordnung. Deshalb sagt Paulus in Vers 16, ich sage, aber wandelt im Geist. Und im Griechischen gibt es da keine Präposition, also kein Verhältniswort. Es ist einfach der Instrumentalis. Wandelt durch den Geist. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und das ist seine Antwort an die Judaisierer. Ihr braucht euch keine Sorgen über Sünde zu machen. Denn wenn der Gläubige einfach im Geist wandelt, braucht er die externen Gesetze nicht. Wunderbar, oh, ich liebe das. Im Geist zu wandeln ist also so grundlegend für unsere christliche Lebensweise. Gottes Geist wohnt in euch. Wie er sagte, ich werde in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Also wandelt Gott unter euch. Er wandelt unter uns. Ihr müsst lediglich in ihm ruhen und Schritt halten. Es ist seine Kraft und seine Anleitung. Es geht nur darum, sich dem unterzuordnen. Wenn wir jetzt zu der Diskussion in den Versen 16 bis 25 kommen, sehen wir vier Teile, die wir zusammenfassen könnten, um daraus den Kern der Botschaft in diesem Text abzuleiten. Und das haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Das Gebot, der Konflikt, der Kontrast und die Eroberung. Die ersten beiden haben wir beim letzten Mal betrachtet. Aber ich fasse sie nochmal zusammen. Erstens, das Gebot. Das Gebot wird in Vers 16 deutlich. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und wandeln impliziert, wie gesagt, eine Lebensweise, täglichen Fortschritt. Und auch Bemühungen unsererseits sind da enthalten. Der Begriff im Geist impliziert Kraft und Anleitung durch Gott. Und wie wir schon letztes Mal gesagt haben, sind wir selbst aktiv daran beteiligt. Es ist der Heilige Geist, der in uns wandelt, aber auch wir müssen wandeln, denn sonst bräuchten wir dieses Gebot überhaupt nicht. Das bräuchten wir nicht. Und ihr fragt vielleicht immer noch, was bedeutet es, wandelt im Geist? Schließlich ist der Heilige Geist nicht greifbar. Und das stimmt, der ist nicht greifbar. Viele Leute haben den Heiligen Geist irgendwie verkörpern wollen, personifizieren wollen oder das in der Gestalt einer Taube versucht oder irgendein Klecks, wie eine Taube aussieht. Aber im Wesentlichen ist der Geist Gottes eine losgelöste Realität in dem Sinne, dass er keine persönliche Gestalt hat. Und da er keine persönliche Gestalt hat und kein irdisches Leben hatte, ist es irgendwie abstrakt, wenn wir sagen, wir sollen im Geist wandeln, oder? Der Heilige Geist kommt unserer Denkweise aber entgegen, indem er im Neuen Testament wiederholt einen ganz deutlichen Vergleich anstellt. An verschiedenen Orten stellt er einen Vergleich. Und ich möchte euch dafür eine Illustration geben. Schlagt Epheser 5 auf. Epheser 5 und Vers 18. Kennt den Vers schon und berauscht euch nicht. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung, sondern werdet voll Geistes, okay? Im Griechischen heißt es buchstäblich, werdet kontinuierlich voll des Geistes. Das ist eine kontinuierliche Sache. Das ist dasselbe wie im Geist zu wandeln. Mit anderen Worten, übergebt ihr dem Geist Gottes die Kontrolle über euer Leben. Und dieser durchdringt euch und er trägt euch. Und das Konzept, das sich hinter Vollwerden verbirgt, ist eines, das an anderen Stellen für, hört gut zu, für Segeln verwendet wird. Ich habe ganz richtig gehört, für Segeln. wo der Wind das Segel füllt und dieses sich bläht und das Schiff davonträgt. Lasst euch also vom Heiligen Geist in Bewegung setzen. Lasst euch vom Heiligen Geist tragen. Öffnet euer Segel, das ist Unterordnung. Lasst euch vom Geist in seine Richtung und unter seiner Kraft tragen. Das ist dasselbe Konzept, wie im Geist zu wandeln. Nur unterschiedliche Begriffe. Aber achtet einmal auf Folgendes, um das wirklich zu verstehen. In Vers 19 seht ihr, was geschieht, wenn man vom Geist erfüllt ist. Dort heißt es, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Eine Sache, die auf einen geistlich fokussierten Mensch zutrifft, ist, dass er glücklich ist, Freude empfindet. Wisst ihr was? Und er singt. Und wenn er nicht singen kann, dann singt er halt alleine, ja? Oder brummt vor sich hin. Und geisterfüllte Menschen geben auch Dank. Schaut mal in Vers 20. Dankbare Menschen. Geisterfüllte Menschen sind dankbare Menschen. Vers 21 sehen wir, dass ein vom Geist erfüllter Mensch sich unterordnet. Dann geht Paulus ins Detail. Vom Geist erfüllte Ehefrauen ordnen sich ihren Männern unter. Vom Geist erfüllte Männer lieben ihre Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und Kapitel 6,1, wir waren heute schon in Kapitel 6, sehen wir, geisterfüllte Kinder gehorchen den Eltern. Und in Vers 4 sehen wir, dass vom Geist erfüllte Eltern ihre Kinder nicht zum Zorn reizen. Steht Väter, aber es bezieht sich wahrscheinlich auf beide Elternteile. Und Sklaven, die vom Geist erfüllt sind, sind gehorsam. Und Herren, die vom Geist erfüllt sind, sind gerecht. Ab Vers 5 dort und dann Vers 9 von den Herren. All das sind also Folgen des vom Geist erfüllten Lebens. So, jetzt geht ihr zu Kolosser. Epheser, Philippa, Kolosser. Kolosser 3 und Vers 16. Und wenn ihr den Kolosserbrief und Epheserbrief gelesen habt, dann stellt ihr verblüffende Ähnlichkeiten fest. Aber hört euch Folgendes an. Es beginnt Vers 16, mittendrin. Im Epheserbrief hieß es, redet zueinander. Hier in Kolosser 3, 16 heißt es, wie in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander, singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn, lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt. Oh, auch hier taucht das Konzept des Dankens auf. Vers 18 werden Ehefrauen aufgefordert, sich ihren Ehemännern unterzuordnen. Vers 19 sollen Ehemänner ihre Frauen lieben. Vers 20 geht es um vom Geist erfüllte Kinder. Vers 21 um vom Geist erfüllte Väter. Vers 22 geht es um vom Geist erfüllte Sklaven und so weiter. Und Kapitel 4,1 geht es um Herren oder die Arbeitgeber. Und sie sind alle wieder da, dieselben Leute. Nun fragt ihr vielleicht, ob er jetzt wieder sagt, werde voll Geistes. Nein. Aber schaut einmal Vers 16 an. Ganz am Anfang jetzt von Vers 16. Da heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Dann wird all das geschehen. Schaut genau hin. Seht ihr dort die Parallele? Was auch immer es bedeutet, voll des Geistes zu sein, ist dasselbe, wie das Wort des Christus reichlich in euch wohnen zu lassen. Denn es führt genau zu denselben Ergebnissen. Also wenn ihr Probleme habt und denkt, dass das im Geistwandel ist so abstrakt, hier ist was Konkreteres vielleicht für euch. Ein vom Geist erfülltes Leben bedeutet also, das Wort Christi reichlich in euch wohnen zu lassen. Das gibt uns Zugang zu dem vom Geist erfüllten Leben. Und wisst ihr, was das ist? Das ist mit dem Wort Gottes so gesättigt zu sein, dass mich das Wort erfüllt. Und das ist wirklich praktisch. Wenn dann jemand fragt, wie soll man voll des Geistes sein oder wie wird man voll des Geistes, dann sage ich nun, du ziehst los und du tust was Geistliches? Nein, das sage ich nicht. Sondern nimm deine Bibel, lies deine Bibel, studiere das Wort Gottes, denke darüber nach, finde das Wort Christi, untersuch das Wort Christi, bis er, der Herr Jesus Christus, dein Herz sättigt und durchdringt. Leute, das ist ein vom Geist erfülltes Leben. Und ihr denkt, Ich verwechsel Christus mit dem Heiligen Geist. Und das tue ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich verwechsel auch Gott, den Vater, mit diesen beiden. Das sind die drei und die drei sind eins. Das ist als die Dreieinigkeit bekannt. Sie sind alle eins. In Johannes 14, 6 sagte Jesus sogar, wenn er weggehe, werde er einen anderen Beistand schicken. Er hat dort an der Stelle das Wort Alas verwendet. Heteros bedeutet eine andere Art, Alas bedeutet dieselbe Art. Er sagte, er werde den Heiligen Geist schicken, der genau dasselbe Wesen hat wie er. Ist nicht eine andere Art. Der Heilige Geist wird der Geist Christi genannt. Das wisst ihr sicherlich auch. Ein vom Geist erfülltes Leben zu führen, ist also dasselbe wie euch vom Wort Christi sättigen zu lassen, bis es reichlich in euch wohnt. Das sagt der Kolosserbrief. Was bedeutet das? Nun, es beginnt einfach dann, eure Denkweise zu prägen und zu formen. Wisst ihr, ich habe schon des Öfteren gesagt, dass ich früher meinen Spaß hatte am Sündigen. Aber das kann ich schon lange nicht mehr. Es braucht keine 5 Sekunden. Und dann kommen mir gleich all die Bibelverse in den Kopf, wenn ich sündige. Ich habe so viele Bibelverse auch in meiner Kindheit schon auswendig gelernt, die poppen alle irgendwie hoch, die kommen alle hoch, ja. Und wenn ich der Sünde nahe komme, dann geht es, dann macht das Sündigen macht keinen Spaß mehr. Macht einfach keinen Spaß mehr, Leute. Das soll es auch gar nicht. Und ich bin schuldig, bevor ich die Sünde überhaupt begehe. Und das bedeutet es, durch die Dinge Christi gesättigt zu sein. Das Wort in sich Leben zu haben. Und das wird sich in eurem Leben auswirken, wenn es vom Heiligen Geist gelenkt wird. Wenn die Dinge Christi vorhanden sind, und das die Dinge sind, die eure Gedanken kontrollieren, dann werdet ihr euch problemlos vom Geist Gottes führen lassen. Galater 5 heißt es, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. In Kolosser 2, Verse 6 und 7, hört euch das mal an, Kolosser 2, 6, wie ihr nun Christus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. In wem? In Jesus. Vielleicht seid ihr jetzt verwirrt. In wem sollen wir nun wandeln? Im Geist oder im Herrn Jesus Christus? Seht ihr, das ist genau der Punkt, den ich machen will. Das ist dieselbe Sache. Und wenn es euch hilft zu verstehen, was Wandel im Geist bedeutet, so bedeutet es, ihr richtet eure Lebensweise nach dem Herrn Jesus Christus aus. Das ist alles. Da ist nichts Mystisches dran. Ich weiß, die Charismatiker haben uns ein bisschen durcheinander gebracht in solchen Sachen. Nein, das ist so einfach, sich nach Jesus Christus auszurichten. Ihr müsst lediglich eure Bibeln vor die Nase nehmen, lesen und die Einzelheiten sehen, wer bzw. was Jesus war. Und wenn das Wort Christi über euch reichlich in euch wohnt, werdet ihr in ihm wandeln, da ihr im Heiligen Geist wandelt. Das ist also dieselbe Sache. Im Geiste wandeln bedeutet, ein Leben zu führen, dass Christus ähnlich auf Christus ausgerichtet ist, gesättigt mit Christus, sich Christus bewusst zu sein. Unser ganzes Leben sollte auf Christus ausgerichtet sein. Und was ist das Werk des Geistes? Nun, die Menschen zu Christus zu führen. Wenn ihr also wirklich im Geist wandelt, werdet ihr euch die ganze Zeit auf Christus konzentrieren. Ihr könnt also das ganze Konzept des Wandels im Geist vereinfachen, indem ihr euch mit Christus sättigt. Und genau das ist das Gebot. Wenn hier also steht, wandelt im Geist, dann heißt es, sättigt euch mit Christus. Ist das praktisch?
Ja.
Aber, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, aber es wird nicht einfach sein. Und das war das, was wir beim letzten Mal auch gesehen haben. Es gibt einen Konflikt. Zweitens. Sobald ihr beginnt, das zu tun, gibt es einen Feind, der dem widersteht. Galater 5. Geht zurück zu Galater 5, Kolosser verlassen. Vers 17 und 18. Und hier kommt der Konflikt, so ähnlich wie in Römer 7, wir haben das letzte Mal betrachtet. Sobald ihr beginnt, in der Kraft des Geistes zu wandeln, wenn ihr in seiner Energie wandelt, findet ihr in Versen 17 diese Aussage. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist, der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Oh, ihr habt alles geplant, wie ihr das tun wollt. Und dann stellt ihr fest, dass ihr einen aggressiven Feind habt. Oh Leute, hier ist es nicht der Teufel. Nein, der Teufel wird hier nicht erwähnt. Leute, schiebt bitte eure Sünde, eure Versagen nicht immer auf den Teufel. Das ist euer eigenes Fleisch. Der Feind sagt's, ist der Angriffspunkt. Das Fleisch ist verantwortlich dafür. Das Fleisch, auf dem die Sünde landet. Es ist der schwache und der hilflose und auf eigene Anstrengung ausgerichtete Teil des Menschen, der noch auf Erlösung wartet. Es ist eine Neigung zur Sünde. Es ist das Einfallstor der Versuchung und Sünde. Es ist der Punkt, an dem die Welt angreift, und die Welt ist in ihrem System natürlich von Satan erzeugt. Und deshalb gibt es hier auch einen Bezug zu Satan, da dieser die Welt erzeugt und die Welt euch an eurem Fleisch angreift. Und sobald wir herausfinden, dass es ein Gebot gibt, im Geist zu wandeln, gibt es also einen Konflikt. Das Fleisch gelüstet oder kämpft gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und der Kampf geht ständig weiter. Ja, und hier sehen wir dann den Heiligen Geist, wie er uns zur Seite steht. Es gibt also diesen Krieg, der tobt. Und in Vers 18 lesen wir, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und hier greift Paulus wieder seine Hauptthese auf. Alle Christen werden vom Heiligen Geist geleitet. Alle. Römer 8, 14 heißt es, denn alle, die durch den Geist geleitet werden, sind die Söhne Gottes. Sind Söhne Gottes. Alle Christen werden vom Heiligen Geist geleitet, aber nicht alle Christen folgen dem Heiligen Geist. Sie wandeln nicht im Geist, aber sie werden geführt. Alle Christen, die vom Heiligen Geist geführt werden, beweisen, dass sie nicht unter dem Gesetz sind. Und das braucht ihr auch nicht mehr. Ihr braucht das Gesetz nicht. Ihr braucht nicht das Gesetz und den Heiligen Geist. Brauchen wir nicht. Das Gesetz wird unnötig, wenn der Heilige Geist in uns Einzug hält. Und er sagt Folgendes: Wenn ihr den Heiligen Geist in euch tragt, beweist das, dass ihr nicht mehr dem Gesetz untersteht. Denn es gibt nur zwei Arten von Menschen auf der Welt. Diejenigen, die unter dem Gesetz sind, und diejenigen, die im Geist sind oder im Geist wandeln. Und Christen werden vom Heiligen Geist geleitet, also sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Aber was sagt er uns damit? Nun, er könnte eine von drei Sachen oder zwei von drei Sachen oder alle drei meinen. Ich weiß jetzt nicht genau, was er meint, aber ich gebe euch mal diese Dinge. Erstens könnte er sagen, wenn du ein Christ bist, dann heißt das, wenn du vom Heiligen Geist geleitet wirst, bist du ein Christ, dann brauchst du nicht unter dem Gesetz sein, in dem Sinne, dass das Gesetz in deinem Leben präsent ist. Du brauchst keine Liste von Regeln und Vorschriften oder Ritualen. Das brauchst du nicht. Das könnte er meinen. Zweitens könnte er meinen, sind wir im Hinblick auf die Macht des Gesetzes nicht unter dem Gesetz, was die Macht des Gesetzes angeht. Und für einen Ungläubigen ist das die einzige Sache, die die Sünde verhindern kann. Das Gesetz aber auf uns trifft das nicht mehr zu. Es ist sowieso ineffektiv, um Sünde in Schach zu halten. Wisst ihr, das kann man sehen, denn jeder, der nicht errettet ist, lebt unter dem Gesetz. Und ihr seht, dass es trotzdem nicht effektiv ist. Aber das Gesetz erfüllt seine Aufgabe nicht wirklich, weil er das Wesen des Menschen kann durch das Gesetz nicht verändert werden. Das könnte er also auch meinen. Und drittens könnte er meinen, wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, wenn ihr also ein Christ seid, dann steht ihr nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes, in dem Sinne der Strafe des Gesetzes vielmehr. Das Gesetz fordert nämlich was? Den Tod. Aber da Christus für uns gestorben ist oder wir sogar mit ihm gestorben sind, ist das nicht mehr unsere Strafe. Und deshalb trifft das Gesetz auf euch nicht zu. Wir sind als Christen also weder unter der Macht des Gesetzes, noch braucht ihr die Gegenwart des Gesetzes, und ihr untersteht ganz gewiss nicht der Strafe des Gesetzes. Christus hat all das von uns genommen. Und solange ihr im Heiligen Geist ruht, werdet ihr letztlich den Sieg davontragen. Wir werden also aufgefordert, im Geist zu wandeln. Dabei sind wir einem Konflikt ausgesetzt, aber selbst im Rahmen dieses Konflikts sind wir frei vom Gesetz. Selbst wenn wir verlieren, Leute, ist das Gesetz nicht für uns von Belang. Die vom Gesetz vorgesehene Strafe war der Tod und diese Strafe wurde bereits getilgt. Bei der Abhandlung des Konflikts nun entwickelt Paulus die Konzepte des Fleisches und des Heiligen Geistes weiter und geht zum Kontrast über. Und das ist der dritte Punkt, Verse 19 bis 25. Da Paulus präsentiert uns im Detail die Unterschiede in einem Leben, das im Geist wandelt, verglichen mit einem, das im Fleisch wandelt. Und ich glaube, der Grund dafür, dass Paulus das hier anführt, ist, dass dieser Kontrast einer der größten Gründe für den Wandel im Geist ist. Weil wenn ich die Verse lese und sage mir, nun, wenn du das tust, was das Fleisch dir gebietet, führt das all zu diesen widerlichen Dingen in Versen 19 bis 21. Wenn du aber im Geist wandelst, sind es all die wunderbaren Dinge in Versen 22 und 23. Das hilft mir wirklich bei meiner Entscheidung. Nämlich was? Im Geist zu wandeln. Ich will nicht die widerlichen Dinge. Er untermauert sein Argument für den Wandel im Geist, in dem die Lebensweise des Fleisches und die Lebensweise des Geistes aufgezeigt wird. Die Judaisierer hätten dem ganz sicher ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit geben sollen, wenn sie bei ihrer Ankunft in Galatien das unter die Lupe genommen hätten, den Lebenswandel, dann hätten sie die Frucht des Geistes bereits gesehen. Und dann hätten sie erkannt, wie dumm es war, das Gesetz einführen zu wollen. Sie hätten nach der Einführung des Gesetzes die Werke des Fleisches wieder gesehen. Das wäre das Ergebnis gewesen. Lass uns zuerst im Rahmen dieses Kontrasts die Werke des Fleisches betrachten. Vers 19. Das könnt ihr in aller Ruhe tun, denn das ist, was wir alle im Prinzip sind. Das ist, was unser Fleisch hervorbringt. Also das ist uns nichts Fremdes, oder? Und alles, was das Gesetz bewirkt, ist lediglich die Entfachung der Sünde. Vers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Und das ist ein breites Konzept und schließt viele Sünden ein. Und Paulus bringt hier keine erschöpfende Liste von Sünden, sondern nur eine Auswahl. Und das wissen wir, denn in der Mitte von Vers 21 heißt es, da steht Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Es gibt also noch mehr. Aber hier ist die Liste von Paulus mit den typischen Produkten des Fleisches. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Und in Markus 7 sagt Jesus, Vers 20, etwas sehr Wichtiges. Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen, das ist Erbsünde. Leute, das ist die Verdorbenheit des Menschen von innen heraus. Aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor und er sagt, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, all diese Dinge, könnt ihr nachlesen, all diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Wusstet ihr, dass es nicht nur euer Umfeld ist, das euch verkorkst? Nee, auch ihr seid es, die euer Umfeld verkorkst. Es gibt nur zwei Ansichten im Hinblick auf jede beliebige Lehre des Menschen. Nur zwei mögliche Ansichten im Hinblick auf absolut jede anthropologische Perspektive. Jede soziologische Perspektive nimmt einen von zwei Standpunkten ein. Entweder wird der Mensch durch ein verdorbenes Umfeld korrumpiert oder der Mensch korrumpiert sein Umfeld, weil er selbst verdorben ist. Und ihr wisst schon, das ist die biblische Lehre. Wenn ihr diesen Standpunkt einnimmt, ihr Lieben, wird das eure Betrachtung der Welt wirklich drastisch ändern. Denn dann könnt ihr sehen, dass nichts, das äußerlich getan wird, letztlich Auswirkungen auf den Menschen haben wird. Besserer Wohnungsbau, besseres Bildungssystem, bessere Verkehrssysteme oder mehr Jobs, ein höheres Einkommen oder mehr Sozialleistungen, bessere medizinische Versorgung, all das wird den Menschen nicht im geringsten verändern. Denn egal wie sein Umfeld aussieht, er wird es immer verpatzen, weil sein Fleisch all diese Dinge, diese niederträchtigen Dinge hervorbringt. Das war es, was Jesus gesagt hat. Und übrigens, Paulus hat noch ein paar andere Listen zusammengestellt, weil, falls ihr es aufschreibt, in Römer 1, 29 bis 31, 2. Korinther 12, 20 und 21, die sagen im Prinzip das Gleiche. Nun, er war zumindest beständig, sagen vielleicht jetzt einige. Er hatte eine pessimistische Sichtweise. Er hatte die Menschen definitiv negativ gesehen. Ja, das stimmt. Aber die Schriften einiger heidnischer Moralisten sind noch strenger als die von Paulus. Aber wenn ihr die durchlest, werdet ihr feststellen, dass sie das nicht verstehen können, weil ihrer Aussage nach das unnatürlich ist. Paulus dagegen sagt, es ist natürlich, es ist offenbar, sind die Werke des Fleisches. Das ist der Unterschied. Paulus appelliert hier also an das Allgemeinwissen. Und dieses offenbar bedeutet, es ist offensichtlich, es ist wohl bekannt. Hey Leute, ihr wisst, dass im Leben eines durchschnittlichen Menschen, ihr wisst, was da vor sich geht. Das ist leicht vorherzusagen. Hier sind die Dinge. Und dann führt er sie auf. Und diese Liste kann in 4 Teile oder 4 Kategorien aufgeteilt werden. In Sex, Religion, Beziehung und Objekte. Sex, Religion, Beziehung, also zwischenmenschliche Beziehung, Verbindung und Objekte, spezifische Dinge. Lasst uns zuerst die Liste der Dinge betrachten, die mit Sex zu tun haben. Und in den besten Manuskripten ist das Wort Ehebruch nicht enthalten. Wir gehen also weiter gleich zum zweiten Wort, Unzucht. Das Wort Unzucht gehört in diesen Bereich Sex. Im Griechischen lautet es Porneia und wir leiten unter anderem davon Pornografie ab. Und das bezieht sich auf jede Form von unerlaubtem Sex. Jede Sittenlosigkeit. Porneia hat im Laufe der Geschichte die Bedeutung von sexuellen Lastern jeglicher Art angenommen. Leute, das ist das Werk des Fleisches. Wenn das Fleisch sich selbst überlassen wird, Leute, dann ist das die Konsequenz. Und dieses sehr offensichtliche Problem wird in der ganzen Schrift angesprochen. 1. Korinther 5 zum Beispiel, Vers 1. Hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist. Dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Ja, entweder die Mutter oder die Stiefmutter. 1. Korinther 6, 13. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen, aber Gott wird beide zerstören. Sie lebten dafür, einfach zu essen. Der Leib aber, sagt er dann weiter, ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Vers 18, flieht die Unzucht. Und so geht es weiter in der Schrift, Kapitel 7, 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Oh, keine Frau zu berühren? Der Grund dafür findet sich in Vers 2. Das verhindert Unzucht. Pascal hat uns gerade 1. Thessalonicher 4, 3 ausgelegt. Es ist Gottes Wille, unsere Heiligung, dass wir uns jeglicher sexuellen Sünden enthalten. Sehr deutlich. Epheser 5, Vers 3 sagt die Schrift, dass wir nichts mit Unzucht und ähnlichen Dingen zu tun haben sollen. Ein Christ soll sich von diesen Werken abwenden, weil es die Werke des Fleisches sind. Und all das sehen wir klar in unserer Welt, oder? Sehr deutlich. Das Werk des Fleisches sehen wir überall, wo wir hingucken. Und wie? Unglaubliche sexuelle Verhältnisse, sodass sogar Sportler, die sich als Homosexuelle outen, wie Popstars gefeiert werden. Unglaublich. Zweitens ist da Unsauberkeit und das Wort bedeutet eigentlich Unreinheit. In anderen Schriften wird dieses Wort für Eiter verwendet, das aus einer verunreinigten Wunde austrat. Es ist diese Art von Unreinheit. Das griechische Wort lautet akatharsia. Akatharsia. Und wir leiten davon Katharsis ab. Das ist eine kultische Reinigung. Positiv verwendet bedeutet es also Reinigung oder Läuterung. Und Katharos bedeutet buchstäblich rein. Und das wird nicht wie heute verwendet im Sinne von sich so lange die Hände waschen, bis sie rein sind und sauber, bis sie sauber sind, sondern in einem religiösen Kontext. Es ist ein religiöses Wort. Es wird verwendet, wenn es um die zeremonielle Reinheit eines Menschen geht, der loszog, um seinen Gott anzubeten. Mit anderen Worten, Wenn ein Mensch Kateros war, konnte er vor seinen Gott treten. In der Negativform, also mit dem A davor, Akateros oder Akatasia, bedeutet das also ein beflecktes Leben eines Menschen, der nicht vor Gott treten könnte. Ein widerwärtiges Leben, ein Zustand, in dem man nicht vor Gott treten konnte. Das ist ein breiter gefasster Begriff. Er ist breiter als nur Unzucht. Bei Unzucht geht es um die eigentliche Handlung. Unreinheit bezieht sich auf die innere Einstellung, die zu dieser Handlung führt. Diese sexuelle Liste enthält noch ein anderes Wort, und zwar ein sehr interessantes: Zügellosigkeit. Ein bisschen altmodisch, aber einige von euch haben wahrscheinlich in Übersetzung Ausschweifung stehen. Und das bedeutet einfach ohne jede Zurückhaltung, Ausschweifung. Dieser Katalog könnte sicherlich in die Schlagzeilen unserer Zeitung aufgenommen werden. Und es wäre überhaupt nicht untypisch. Aselgeia ist das Wort und beinhaltet die Vorstellung, dass jemand in seiner Lust, Begierde so weit gegangen ist, dass es ihm vollkommen egal ist, was andere Leute denken. All die unmoralischen Dinge werden in Bezug auf ihren absolut schamlosen Charakter durch das Wort Zügellosigkeit, Aselgeia, im Griechischen definiert. Es ist das, was das Fleisch hervorbringt. Ihr Lieben, das kennzeichnete das Zeitalter von Paulus und das kennzeichnet auch unser Zeitalter heute. Und da steht nicht viel darüber, dass sich das ändern wird. Es hat sich auch nichts im Geringsten verändert. Das ist der sexuelle Bereich. Dann möchte ich auf den zweiten Bereich, die Religion, kommen. Religion ist ebenso sehr ein Werk des Fleisches wie illegitimer Sex. Denn Religion basiert auf unseren eigenen Anstrengungen und das ist auch Fleisch. Wir haben schon oft gesagt, dass es nur zwei Arten von Religion gibt, stimmt's? Einmal die Religion der menschlichen Leistung und die andere Religion ist die Religion der göttlichen Gnade. Wenn es nicht göttliche Gnade und das Christentum ist, dann ist es menschliche Leistung und das ist Fleisch. Das Werk des Fleisches. Religion ist in vielen Fällen sogar heimtückischer als illegitimer Sex. In dieser Liste heißt es in Vers 20, Götzendienst und Zauberei. Und Götzendienst, ja, ist ziemlich offensichtlich. Das Wort bedeutet einfach ein Abbild oder ein Gott anbeten. Und das bezieht sich auf jede falsche Religion. Und dann folgt das Wort Zauberei. Sehr interessant, im Griechischen das Wort Pharmakeia, wovon wir Pharmazie ableiten. Leute, das hat sich schon immer auf Drogen bezogen. Und Drogen können schon immer mit falschen Religionen assoziiert werden. Immer, wurde immer so. Drogen sind nichts Neues. Leute, es gibt sie schon Jahrhunderte in der Menschheitsgeschichte. Und Drogen wurden in den Praktiken heidnischer Religionen weitläufig verwendet. Heidnische Zaubereien, das waren okkulte Praktiken. Ihr könnt die Dinge lesen, die Kanaaniter taten. Ihr könnt die Dinge lesen, die bei der Anbetung des Baal geschahen. Und es gibt wirklich keinen Unterschied zwischen dem, was ihr dort lest und was ihr über die Teufelsanbetung heutzutage erfahren könnt. Sie sind identisch, obwohl Tausende, ja, Jahrhunderte, mehrere Jahrhunderte, Dutzende von Jahrhunderten dazwischen liegen. Es hat sich nichts geändert. Nichts geändert. Drogen, illegitimer Sex und schwarze Magie, es ist alles dasselbe. Und einigen der Propheten könnt ihr es lesen, Jesaja zum Beispiel. Es war alles da. Und auch Aristoteles, Palebius und auch in der Septuaginta, die kurz vor der Zeit Christi angefertigt wurde, verwendeten sie dieses Wort, Pharmakeia. Und es bezieht sich auf Zauberei, weil Hexen immer Drogen verwenden. Drogen und Zauberei und schwarze Magie und falsche Religion gingen immer Hand in Hand. Oder lest einmal Offenbarung Kapitel 9, Vers 21 von der Trübsalzeit. Wenn die ganze Religion von Satan beherrscht wird, wird es dort genau so sein. Und dort wird das Wort Pharmakon verwendet. Drogen, Zauberei, Magie, Hexerei. Und das bedeutet all das. Drogen spielen heutzutage eine große Rolle dabei, satanische religiöse Erfahrungen zu stimulieren, die die Wahrheit vortäuschen. Und Glaube an Magie ersetzt das Vertrauen in Gott, und das ist Götzendienst, und das kommt aus dem Fleisch. Was tut also das Fleisch? Unserem ersten Punkt, Sex beschmutzt das Fleisch, die Beziehung des Menschen zu sich selbst durch sexuelle Sünde. Es beschmutzt sich selbst. In religiöser Sünde beschmutzt das Fleisch dann die Beziehung des Menschen zu Gott. Und drittens beschmutzt es die Beziehung zu allen anderen Menschen. Schaut einmal Vers 20 an. Die Sünden zwischenmenschlicher Beziehungen. Da steht Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord. Der Mensch an sich ist beschmutzt. Seine Beziehung zu Gott ist beschmutzt und seine Beziehung zu jedem anderen. Und dort steht Feindschaft. Und das ist durch Hass geprägte Feindseligkeit. Und hier steht es im Plural, Feindschaften. Und dann steht da Streit. Das Wort bedeutet kämpfen oder streiten. Und Hass beziehungsweise Feindschaften ist die Einstellung, Streit ist die Handlung. Ihr hasst, deshalb kämpft ihr, weil ihr hasst, deshalb kämpft ihr. Das hört sich fast so wie, wo ist es, Jakobus Kapitel 4 an, 1 und folgende. Und dann kommt Eifersucht, und das ist der Zorn, der durch etwas ausgelöst wird, dass jemand anders etwas hat, das ihr wollt. Eifersucht, Zelos. Dann Zorn, das griechische Wort ist Thumos. Es ist ein äußerlicher Ausbruch feindseliger Gefühle, ein unkontrolliertes Temperament. Ja. Und von den vier, die ich euch genannt habe, nämlich Feindschaften, Streit, Eifersucht und Zorn, sind der erste und der dritte Punkt, der erste ist Feindschaften, der dritte ist Eifersucht, sind ein Hinweis auf die Motive, während der zweite und vierte Punkt auf die Folgen hinweisen, nämlich Streit und Zorn. Wo es Feindseligkeit gibt, wird es Streit geben. Die Handlung, die aus Feindseligkeit hervorgeht. Wo es Eifersucht gibt, wird es Wutausbrüche geben. Zwischenmenschliche Beziehungen werden durch das Fleisch zerstört. Und dann heißt es noch, es gibt Zwietracht. Und wenn die Feindseligkeiten und der Streit und alle Ängste erst einmal geschürt sind, beginnen die Leute Partei für jemanden zu ergreifen und dann schürt ihr fürchterliche Zwietracht. Und das sehen wir auf der ganzen Welt. Wir brauchen in die Ukraine gucken, was da gerade los ist. Die Menschen organisieren sich, um für die eine Sache oder eine andere gegeneinander zu kämpfen. Und dann wird Parteiung aufgeführt und das bedeutet Spaltung. Dann in Vers 21 Neid und schließlich Mord. Manche würden am liebsten Mord aus dieser Liste streichen, aber das ist der Höhepunkt. Darin resultiert es letztlich, das ist das Ultimum des Werkes, des Fleisches. Das Fleisch zerstört die Beziehung eines Menschen zu sich selbst, zu Gott und zu anderen. Und dann kommt der Mensch nicht einmal mit Objekten zurecht. Und das ist unser vierter Punkt. Nicht einmal mit den Objekten kommt er zurück. Trunkenheit und Zechgelage. Ihr gebt ihnen ein wenig zu trinken und ein Getränk ist wirklich nur ein Objekt. Wisst ihr, das Getränk, das steht einfach nur da und spricht nicht, probier mich. Nein, das sagt nichts. Es steht einfach da. Aber das Fleisch kommt mit diesen Objekten nicht klar. Mit leblosen, toten Objekten. Trunkenheit und Gelage. Und Gelage bezieht sich wahrscheinlich hier auf öffentliche Orgien. Und in der Provinzhauptstadt Baalbek im Libanon, in der Beka-Ebene, fand früher die Anbetung des Baal statt. Als die Römer kamen, errichteten sie dort den Tempel des Jupiter und Bacchus. Bacchus war der Gott des Weines. Dort hielten die Anbeter wirklich wilde Orgien ab. Überreste des Tempels stehen doch noch immer da. So ein Touristenmagnet. Die Steinruinen weisen lauter kleine Weintrauben in der Fassade auf, die wurden da eingraviert. Und dort wurden wilde Orgien im betrunkenen Zustand abgehalten. Und das war charakteristisch für das heidnische Leben damals. Es unterscheidet sich nicht allzu sehr von dem, was wir heute so erleben. Ja? Das ist das Werk des Fleisches. Es ist das, was das Fleisch hervorbringt. In Vers 21 heißt es, wovon ich euch sage, wie ich schon zuvor gesagt habe, anscheinend hatte Paulus ihnen das schon einmal erzählt, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wow. Aber jetzt kommen immer wieder Leute zu mir, die fragen, wie soll man das eigentlich deuten? Ist jemand, der diese Dinge tut, jemand, der sein Heil verliert? Na, gute Frage. Denn dort steht, wer solche Dinge tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Wird jemand, der sich betrinkt, das Reich Gottes nicht erben? Jemand, der wilde Partys feiert, wird er das Reich Gottes nicht erben und so weiter? Oder jemand, der eifersüchtig ist, der mordet, was auch immer? Hier steht, diejenigen, die diese Dinge tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Natürlich kriegt ihr dazu eine kleine Erklärung. Das Wort tun im Griechischen ist prasso und bedeutet praktizieren. Er steht in einer Form, und das habt ihr jetzt bei Pascal gelernt, ist gerade aus dem Seminar gekommen, der hat euch das beigebracht, da steht im Durativ, oder als ein Durativ, ne? Ein fortlaufender, kontinuierlicher Prozess. Durative Handlungen drücken gewohnheitsgemäße Handlungen aus. Und das bezieht sich also auf diejenigen, die solche Dinge gewohnheitsmäßig praktizieren. Denn das weist auf den Charakter einer Person hin. Also passt gut auf. Das Wort Gottes beurteilt den Charakter einer Person nicht anhand gelegentlicher, atypischer, untypischer Handlung, sondern anhand der gewohnheitsmäßigen Handlung. Ihr guckt wie ein Fragezeichen, habt ihr es verstanden? Das Wort Gottes beurteilt den Charakter, ich sage es nochmal, einer Person immer anhand ihrer gewohnheitsmäßigen Handlung, nicht anhand ihrer atypischen, gelegentlichen Handlung. Die gewohnheitsmäßigen Handlungen verraten seinen wahren Charakter. Und diese Leute, die solche Handlungen gewohnheitsmäßig begehen, werden das Reich Gottes nicht erben. Warum? Weil sie keine Kinder Gottes sind. Es mag andererseits zutreffen, dass manche Christen diese Dinge tun. Aber wenn sie wahre Gläubige sind, gehören diese Dinge zu diesen gelegentlichen, atypischen, untypischen Dingen in ihrem Leben. Okay? Sehr wichtig, dass das Wort tun unter der Leitung des Heiligen Geistes im Durativ geschrieben wurde. Also im kontinuierlichen, gewohnheitsmäßigen Sinn. Also der Gedanke von Gottes Reich beinhaltet vollständige Errettung. Vollständiges Heil. Alles, was dazu gehört. Er spricht nämlich hier davon. Und die Leute, die das gewohnheitsmäßig tun, werden das nicht erben. Menschen, die solche Dinge gewohnheitsmäßig tun, deren Leben durch solche Dinge charakterisiert sind, sind keine Christen. Denn die Bibel sagt, wenn ihr Christen werdet, wenn ihr Christen seid, dann ändern sich die Dinge. Vielleicht tut ihr die ein oder andere Sache gelegentlich, aber sie entsprechen nicht eurem normalen Verhalten. Kinder Gottes, die vom Geist geleitet werden, zeichnen sich durch die Frucht des Geistes aus. Ja, wir werden als Christen auch immer sündigen, aber der Pfad ihres Lebens, unseres Lebens, wird anders sein. Und derartige Dinge werden eine Ausnahme sein. Wenn ihr jemanden kennt, der behauptet, Christ zu sein, solche Dinge aber nicht nur ab und zu tut, dann ist er kein Christ. Und bei Gläubigen wird das Fleisch in Schach gehalten. Bei einem Ungläubigen wird die Sünde ungebrochen weiter praktiziert. Und ich betone das, weil ihr vielleicht in diese Kategorie passt und diese Dinge euer Leben definieren. Entweder durch tatsächliche Handlungen oder vielleicht nur durch Gedanken. Ha, vielleicht sagt ihr, ich habe noch nie Unzucht begangen. Ich habe das noch nie getrieben. Jesus sagt darüber, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen Ehebruch in ihr, mit ihr begangen. Eure Taten werden letztlich die Folge eurer niederträchtigen Gedanken sein. Markus 7. Und wenn die Umstände passen, wird es geschehen. Und Leute, die Handlung an sich macht euch nicht lasterhafter, denn der Gedanke hat euren Verstand schon erobert. Ich sage euch, wenn irgendeine dieser Sachen euch auszeichnet, und das Bestandteil eures Lebens ist. Das heißt, ein gewohnheitsmäßiger Teil eures Lebens. Dann bin ich mir sicher, dass ihr Christus nicht kennt. Dann tut Buße. Denn dann gehört ihr nicht zum Reich Christi. Ihr werdet das Reich nie erben. Nicht, wenn das typisch für euer Leben ist. Denn wenn ihr ein Christ seid, hält der Geist die Sünde in Schach. Kinder Gottes sind anders. Und nächstes Mal werden wir über die positiven Aspekte reden. Und zwar die Frucht des Geistes. Da freuen wir uns alle drauf. Amen. Lasst uns beten.